wie gehen wir Menschen um mit dem Sterben, Tod, beziehungsweise, und das ist mir eben ganz wichtig, auch mit dem Leben. Ich glaube, wer ein Bewusstsein vom Tod und Sterben da sich bewegt auf dem Planet, der lebt auch wirklich anders.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von «Zeit und Geist», einem Podcast von Pantare PR. Am Mikrofon ist Anina Reto und...
Reto Wilhelm.
Er ist Paartherapeut, Mediator, Sexologe und hat viele Jahre das Zürcher Lighthouse geleitet. Im Sommer hat sie Artikel «Ich freue mich auf die Ewigkeit, ein Abschied mit Sterbefasten» hoch in Wellen geschlagen. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich privat und beruflich mit Verlust, Abschied und Hoffnung, mit den grossen Lebensfragen also. Herzlich willkommen, Andreas Baumann.
Danke, freut mich, kann ich da sein.
Eins von unseren grössten Tabuthemen ist ja das Sterben. Deine Mutter hat jetzt, wie man hätte können lesen in diesem Artikel, freiwillig aufs Essen und Trinken verzichtet und im folgenden Sterbeprozess hat deine Familie von ihrem Abschied genommen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, das nicht nur aufzuschreiben, sondern auch noch öffentlich zu machen?
Ja, es sind zwei Elemente. Das eine ist meine ganz persönliche Verarbeitung von dieser Phase. Das zweite, was mir fast wichtiger war, ist, ich habe so viel Erfahrung gemacht, wo ich Menschen erzählt habe von dem Prozess, dass es eigentlich ganz, ganz wenig Verständnis ist, was ist Sterbefasten. Das sind sehr komische Vorstellungen. Sind auch Wertungen drin, Wertungen von Grandiosen, Schmutig und so weiter bis, das dürfen wir doch nicht, ist Suizid oder Form von Suizid. Und ich habe gemerkt, das ist für mich fast unerträglich geworden, so, dass ich denke, das sind so viele Defizite rum, übrigens auch bei Fachpersonen, das heisst Pflegepersonen, Ärzte, dass ich gefunden habe, da muss ich glaube ich etwas schreiben dazu. Und das ist in meinem Leben meistens so gewesen. Ich habe Notwendigkeiten gehabt, etwas zu schreiben und dann habe ich geschrieben.
Deine Mutter hat das aber nicht mehr gewusst, dass du schreibst über diesen Prozess.
Nein, sie hat das nicht gewusst. Und das hat mich etwa die beschäftigt zur Frage, wäre sie überhaupt einverstanden mit dem oder wie würde sie mit dem umgehen? Obwohl der ganze Prozess, also die Planung, die Durchführung, ist ja alles in einer hohen Kooperation mit meiner Mutter gewesen. Und es ist auch wirklich von ihr begrüßt worden, dass man genau her schaut, wie der Weg geht. Also von dort könnte ich mir, sie war diesbezüglich sehr eine klare Person gewesen, und ich könnte mir vorstellen, dass sie wirklich die Willigung gegeben hat, dass ich das publiziere.
Und wie ist denn deine Familie mit dem umgegangen, dass du, also es ist ja für jeden wie ein individueller Prozess, loszulassen, Abschied zu nehmen von der Großmutter, von der Mutter, von der Partnerin und wie haben die das aufgenommen, dass du das so hast wollen?
Dass ich es publizieren tue?
Ja.
Also erstens muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gefragt. Ich mache mir einfach das, was ich wichtig finde. Wobei, meinem Vater habe ich informiert und nicht explizit die Einwilligung verlangt, aber ich habe ihn einfach informieren, dass ich das mache. Die Leute sind verschieden mit dem umgegangen aus der Familie. Der grösste Teil hat gefunden, das ist wahnsinnig wichtig, ist gut, ist auch stimmig, wo sie es gelesen haben. Und bei gewissen von der Familie, und das erlebe ich übrigens auch bei Freunden und bei allen, die es lesen, ist es einfach kein Thema. Und ich habe dann gemerkt, ich wollte die Leute auch nicht zwingen, über das zu reden. Ich habe wahnsinnig viele Feedbacks gehabt auf den Artikel, also auch im Freundeskreis und so ganz berührende Rückmeldungen. Und bei gewissen Menschen ist es einfach still. Und ich kann das auch heute noch nicht ganz interpretieren, was das Stillsein bedeutet, ehrlich gesagt.
Du hast gesagt, du machst, was du für richtig und wichtig haltest. Du machst es auch bewusst zum Thema. Du hast etwas auslösen mit dem Artikel.
Ich habe absolut etwas auslösen. Weil ich glaube, eben, es ist so ein Thema, das wahnsinnig beschäftigt. Gerade aktuell, aber natürlich schon immer, aber jetzt speziell. Und ich glaube, je mehr Bewusstsein, das da gebildet wird, desto besser können Menschen in Zukunft auch umgehen mit dem Tabuthema Sterben. Ich habe ja gewusst, ich wollte nicht ein Buch schreiben, aber ich wollte auch nicht so ein kleines Artikel schreiben, auf zwei Seiten aber verkürzt. Und das ist sehr schwierig gewesen, so, also mal die Form zu finden, eine Art oder eine Botschaft. Und ich habe dann aber gar nicht viel gedacht, das muss ich ganz ehrlich sagen, sondern habe einfach versucht, so meinen Prozess oder den ganzen Prozess einfach nochmal zu durchleben. Und auch die Fragen, die von uns auftaucht sind, also die juristischen Fragen, es gibt auch juristische Fragen, es gibt ganz viele Grenzfragen, es gibt ethische Fragen, es gibt so vieles und ich bin einfach den Prozess von A bis Z durchgegangen und habe dann wie so ein bisschen genommen, das, was ich gefunden habe, das ist relevant.
Mhm. Und das ist ja eigentlich sehr das Persönliche, das ist ja das, was ich jetzt finde, wenn ich es gelesen habe, das macht es packend, dass man wirklich spürt, was die erlebt haben und dass auch, dass du erzählst, wie es für euch war, in einem Mass, wo man nach ist, nicht zu nach, aber man kann das wie mit verfolgen, wie der Prozess gelaufen ist.
Es sind die paar wichtigen Elemente. Einerseits der ganz persönliche Bezug. Dann ist es eine Wissensvermittlung, wo ich auch wirklich Wissen transportieren wollte, weil dann auch kurz gewisse Leute zitiert, die noch mehr Erfahrung haben. Und es ist so die grosse Frage von, wie gehen wir Menschen um, also wie eine politische oder Bewusstseinsfrage, wie gehen wir Menschen um mit dem Sterben, Tod, beziehungsweise, und das ist mir eben ganz wichtig, auch mit dem Leben. Ich glaube, wer ein Bewusstsein vom Tod und Sterben da sich bewegt auf dem Planet, der lebt auch wirklich anders.
Viel bewusster, viel klarer.
Absolut, mhm. Ja.
Es ist noch interessant, in dem Text steht etwas drin, oder hast du auch sehr, sehr differenziert beschrieben, wie die verschiedenen Generationen auf den Entscheid reagiert haben von deiner Grossmutter, weil deine Mutter, Entschuldigung, das wäre dann Grossmutter, eben zum Beispiel von den Enkeln.
Oder Urenkel,
ne? Genau. Ja, und vielleicht sich sogar die jüngeren Menschen, habe ich jetzt zumindest interpretiert, fast schwerer zu tun haben mit ihrem Entscheid, als jetzt ihr, die vielleicht näher dran gewesen sind.
Die Enkel und Urenkel, die haben eine ganz intensive Beziehung gehabt zu meiner Mutter und meiner Mutter zu ihnen. Weil es ist schon eine farbige Frau gewesen, also die noch fasziniert hat. Und sie ist sehr fürsorglich gewesen, sehr empathisch immer zu all denen. Und die sind hässig. Also ich hatte hässige Telefone gehabt, punktuell, im Sinne von, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen, das ist Suizid. Also ganz, ganz, ganz heftig. Und ich habe das auch verstanden, weil sie haben gefunden, die Frau ist noch voll präsent. Was soll das, dass sie jetzt da in den Himmel gehen? Die könnt ihr uns noch begleiten. Mhm. Also weil sie hat auch die Enkel begleitet, sie hat keine Geburt verpasst und so weiter. Ja, das ist noch recht heftig gewesen und das hat viel Gespräch gebraucht auf verschiedenen Ebenen. Das hat zu dem Prozess gehört. Auch zu verstehen, dass es eben, also aus meiner Sicht, nicht eine Form von Suizid ist. Und das ist mir ganz wichtig, eben das auch zu transportieren in dem Essay.
Das war ja die Entscheidung von deiner Mutter. Mhm. Also sie hat das für sie sich entschieden. Mhm. Und dass die jüngeren Leute dann irgendwie das wie nicht können akzeptieren und sagen, du musst doch noch da bleiben für uns, oder weißt du so, hat auch ein bisschen etwas mit Egoismus zu tun.
Ganz sicher. Abschied nehmen, denke ich, ist eine Frage von gewisser Reife, kann ich auch sagen. Also dass man weiss, dass das Leben ist eben endlich, wir müssen uns auseinandersetzen mit Verlusten, auch anderswitig, also Leute, die krank werden, Beziehungen, die in Brüche gehen, weil es nicht mehr stimmt, wie auch immer. Und das, denke ich, da haben wir vielleicht jüngere Leute schon etwas vor. Ob ich genau, also es sind, ich muss schon sagen, das ist jetzt mir noch wichtig, es gibt auch Enkel gegeben, die gesagt haben, was du da geschrieben hast, das stimmt dann schon nicht genau, weil ich habe das voll können nachvollziehen, was meine Großmutter da gemacht hat. Und ich schätze auch ihre Klarheit. Und ich finde, das ist ihr Entscheid und das ist gut. Also es ist da nicht, ich kann nicht sagen, du alles tun. Es sind einfach so wichtige Botschaften gewesen, die ich gehört habe, die ich gemerkt habe, die muss ich einbauen, weil das ist ein Mechanismus, wo gesellschaftlich natürlich auch läuft. Dürfen wir das? Also gesellschaftlich, religiös, spirituell auch. Und das war auch der grosse Konflikt von meiner Mutter. Darf ich denn das überhaupt? Weil sie ist eine sehr spirituell religiöse Frau gewesen. Und der Aspekt ist mir schon noch wichtig. Und dann auch die Seitenfragen, die sich dort eröffnet, so, was ist denn der Unterschied zu Exit? Und das ist für mich ein riesen Unterschied.
Was ist der Unterschied?
Das würde jetzt ziemlich viel Zeit beanspruchen, um das differenziert anzuschauen. Man nennt ja bei Exit das auch assistierte Suizid. Also man tut dort sehr aktiv sein Sterben herbeifügen, wo ich schon finde, beim Sterbefasten, das ist ein langsamer Prozess, ist umkehrbar. Mhm. bei Exit ist das einfach von der Qualität her, vom Gehen, wirklich komplett etwas anderes, finde ich. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, jetzt Krankenkassenprämie steigt, man redet, dass die alten Babyboomer die Kosten auslösen, das finde ich ganz, ganz heikel in Bezug auch auf Exit, weil also man kann Menschen zu Exit drucken. Von der Verwandten her. Das kann sehr offensichtlich sein, aber das kann auch wahnsinnig subtil sein. Und ich bin nicht ganz sicher, ob dann das die Fachleute, die ich schätze, bei Exit, wirklich immer würden merken, wenn so ein subtiler Druck ist. Das ist der riesen Unterschied. Zum Sterbefasten kannst du keinen Mensch drucken oder zwingen. Das ist so ein gigantischer Willensentscheid. Und den musst du 13 oder 15 Tage oder 19 Tage musst du den durchziehen, und zwar hochkonsequent, sonst geht es nicht. Dass das unmöglich ist, dass dort jemand kann sagen, und du musst jetzt Sterbefasten, geht nicht. Es ist so, dass ich eine gute Organisation grundsätzlich finde oder die Selbstbestimmung, die darüber möglich wird. Es hat mich noch erstaunt, sie werden übrigens das Essay jetzt auch publizieren, in einer verkürzten Form Ende Oktober.
Okay,
und das finde ich schön, weil es ist ja quasi die Alternative zu dem, was sie anbieten.
Jetzt hast du schon viel Abschied miterlebt. Bist du gut selber im Abschied nehmen?
Nein, Abschied fällt mir nicht so einfach. Es kommt aber eben darauf an, wie der Abschied stattfindet. Ich bin selber ein bisschen verschrocken, so, als ich es dann aus Distanz nochmal angeschaut habe, wie wenig das so meine tiefe Betroffenheit quasi zum Ausdruck kommt. Über den Prozess, über anderes ja schon, also der Verlust von meinen Geschwistern und so, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist sicher die Folge von dieser glasklaren Situation von dieser Frau, meiner Mutter. Sie ist so ganz klar geblieben, das ist mein Weg. Ich bin müde. Ich will gehen. Es ist gut für mich so. Dass der Abschied mir nicht so schwer gefallen ist. Ich habe viel intensivere Abschied in meinem Leben erlebt als der von meiner Mutter.
Okay.
Und explizit von meinen Geschwistern.
Jetzt in deiner Zeit, du hast vorher geredet über deine Zeit im Lighthouse. Du bist ja dort der Leiter gewesen von dem Sterbehaus, ja. Ehemaligen Sterbehausspitz für AIDS-Kranke.
Genau.
Und dort hast du ja viele Menschen mit auch in den Tod begleitet, hast das heute noch miterlebt. Was hat das dir gezeigt oder was hat dir das gebracht? Oder wie soll man
das
sagen?
Ja, das ist so unglaublich viel, weil das sind so unglaublich viele Geschichten gewesen und so hoch individuell. Und das Resultat aus dieser Erfahrung ist natürlich ganz klar, dass ich sage, man stirbt so verschieden, wie man verschieden lebt. Aber es waren hoch eindrückliche Zeiten gewesen. Auch prägt durch Trauer, durch Abschied. Ich habe nicht selten mal gebrüllt, wo jemand gegangen ist, wo mir näher gestanden ist. Aber es ist eben, und das ist der andere Teil, wenn man mal sich kann öffnen für das Thema und auch darüber reden, was ist das, was bedeutet das, was brauchst du und. Dann kann es wirklich auch etwas sehr Leichtes haben. Ich habe darum auch gesagt, es ist eindrücklich, wie viel das im Lighthouse gelacht worden ist und dass man Witz gemacht hat und dass man fröhlich war. Das ist unglaublich eigentlich, wenn man so denkt, Sterbehospiz, das ist alles ganz streng und trist und alle sind niedergeschlagen.
Das ist so der Galgenhumor, oder?
Das ist überhaupt nicht so gewesen. Das ist ganz anders gewesen. Aber nochmal die Erfahrung von Menschen begleiten, die auch jung sind und die nicht weitergehen wollen, ist also schon eine ziemlich schwierige Geschichte.
Das Lighthouse, wenn ich das richtig verstehe, ist schon prägend, weil es halt auch vielleicht die Vielfalt von Leben und Leben zurücklassen gezeigt hat. Kann man das auch im Alltag üben? Also können wir die Gelassenheit oder die entspanntere Umgang mit Fragen, die Tabus ja eigentlich sind, kann man das lernen?
Ich glaube schon. Auch mal, da mal Basis ist auch ein gewisses Wissensvermittlung, darum wollte ich das Essay schreiben, dass man wirklich sich Gedanken macht über, was ist das überhaupt? Was ist das Mysterium? Also mal Geburt. Und dann kommt das Leben, das kann man auch, dem kann man auch eine Qualität
auch
geben.
Ja, genau.
Und dann eben das Sterben. Und ich habe das Gefühl, wenn man das mehr ins Bewusstsein ruft, dann gibt es wirklich eine andere Qualität von Leben. Also für mich ist das eindrücklich, wie viele Menschen, ich sage dem Schlaftrunken, durchs Leben durchgehen und dann auch sich aufregen, aber wahnsinnig nicht relevante Geschichten. Und ich habe das Gefühl, im Bewusstsein vom Sterben oder von unserem Tod, von der Endlichkeit, dann hat man schon ein bisschen andere Prioritäten oder versucht mindestens das auch zu integrieren. Das heisst nicht, dass ich mich zwischen diesen Banalitäten nerve, aber es gibt schon einen anderen Boden, finde ich.
Und so das darüber nachdenken, über das Sterben, kannst du, oder wenn du sagst, auseinandersetzen, das kann man ja auf die unterschiedlichsten Arten machen. Reden miteinander, lesen darüber.
Alles zusammen. Und du hast, glaube ich, anfänglich einmal das Wort Tabu gebracht. Also ich glaube, das Wichtigste ist einmal, das Tabu zu öffnen und zu sagen, das gehört so zu unserem Leben, dass man einfach darüber redet. Mhm. Und das kann natürlich jeder in seinem Umfeld machen. Und Eltern können es machen mit den Kindern.
Ja.
Wobei, ich finde, da haben Medien eine gute Funktion. Ich finde, es gibt heute viel, viel, viel mehr Artikel zu dem Thema. Also zum Beispiel Kindesverlust ist so ein riesiges Thema. Und dazu, finde ich, wird mehr geschrieben. Und das ist sicher ein Zugang. Also darum sage ich, Türen auftun für das Thema. Wo und wie? Das finde ich dann eine komplexere Frage. Aber natürlich, wie vieles, Suchtprävention und, könnte man auch in den Schulen vielleicht das ein bisschen mehr zum Thema machen. Weil natürlich gibt es im Alltag von Kindern immer wieder Sterben von Eltern, von Geschwistern. Und das ist unglaublich, wie schlecht, dass man mit dem noch umgeht. Die Schule kann aktuell ein Beispiel, mir begleitet ukrainische Menschen. Also wir haben eine Wohnung gemietet und haben dort Frauenwege quasi zur Verfügung gestellt. Und dort ist letzte, leider die Mutter von zwei Kindern gestorben, mit 42. Und das ist in der Schule nicht zum Thema gemacht worden. Und wir mussten reden und sagen, man muss das zum Thema machen, liebe Leute. Ich könnte nicht einfach so tun, wie die Mama von Lili nicht gestorben wäre.
Das zeigt auch die Überforderung natürlich von der Lehrperson.
Ja, und wirklich nicht das Bewusstsein haben, wie wichtig das ist. Mm. Das ist so ein grosses Ereignis natürlich für das Kind. Das wäre wichtig, noch mehr Bewusstsein, das zum Thema machen. Was bedeutet das? Es
sind ja wie verschiedene Schritte. Mhm. Zuerst muss man darüber reden und nachher muss man ja irgendwie auch noch reagieren.
Mhm. Ist ja nicht einfach, immer Trauernden gegenüber zu retten. Wobei ich finde es gut, wenn man das mehr zum Thema machen würde. Was braucht es überhaupt? Wie viele Leute haben Vorstellungen, sie müssten ganz viel sagen. Und ich finde, man muss eigentlich gar nicht viel sagen. Man kann jemanden einfach in den Arm nehmen und sagen, ich bin bei dir. Es gibt viele andere Gesten natürlich, aber man kann Trauer auch zerreden. Es ist wirklich ein Training. Wir müssten das lernen mehr. Aber wo lernt man es? Hm. Und deshalb sage ich ja, man lernt es am ehesten dort, wo es einfach passiert.
Die Spruchlosigkeit, die einem selber manchmal auch überfällt, in so einem Moment, habe ich auch schon thematisiert mit dem Gegenüber und gesagt, was kannst du am besten brauchen? Und dann muss man manchmal auch zuhören, was die Leute auch sagen. Sie wissen es ja manchmal selber auch nicht, was sie wirklich brauchen, weil es ist für sie auch eine neue Situation.
Hören ist viel wichtiger als schwätzen. Das Wichtigste ist einfach kurze Fragen stellen. Und nicht meinen, wir müssen wahnsinnig gescheit tun, sondern die Frage, wie geht es dir? Was brauchst du? Kann ich etwas tun für dich? Das sind die einfachsten
Fragen.
Und nachher einfach zu schweigen. Und dann den Raum lassen, den du sagst. Und das passiert so wenig. Mhm. Also die Leute können schlecht hören. Mhm. Da bin ich dann wieder bei meinem heutigen Beruf.
Genau, wo da habe ich dann wieder drauf gehen.
Eigentlich hauptsächlich Kommunikationstrainer bin.
Du bist ja Mediator, also da muss man sich vorstellen, da kommen die Leute, die haben einen riesen Krach miteinander. Oder? Mhm. Scheidung zum Beispiel. Mhm. Das ist auch lustig, oder? Liebe und Hass sind ja eigentlich einfach die Nachbarn.
Mhm. Ist verbunden in beidem.
Genau. Und wie bringst du die Leute dann so weit, dass sie eigentlich, sie sind mega weit auseinander, wieder zusammenfinden?
Wirklich über Kommunikation, weil praktisch alle Menschen sind verwirrt und verirrt, weil sie nicht wissen, wie geht respektvolle Kommunikation. Das ist grundsätzlich ziemlich einfach. Ich gebe allen Menschen, die bei mir in der Praxis vorbeikommen, kommen das sogenannte Kommunikationsdossier über. Und da sind so Grundzüge von der Kommunikation festgehalten. Und als wichtigstes Element in dem Kommunikationsdossier liegen zwei Karten. Die eine Karte, was habe ich für Regeln als Sprechende und was habe ich für Regeln als Zuhörende. Und wenn man die einhaltet oder anwendet, dann kommt ein gutes Gespräch zustande im Sinne von Tiefe, in Tiefe kommen. Und das können die meisten Leute nicht. Und wenn ich ihnen näher bringen kann, dass das die einzige Form ist, um ins wirkliche Verständnis zu kommen und du das dann vielleicht in der Handlung auch in eine gute, adäquate Handlung, die notwendig ist, dann gibt es ganz, ganz schnell Entspannung und Klärung. Ich arbeite in der Mediation in einem ganz speziellen Bereich, das heisst angeordnete Mediation, das heisst, Leute müssen zu mir kommen. Und dort ist etwas ganz Wichtiges oder eigentlich das Zentrale, dass ich Leute so zu der Eskalation herausholen kann, indem dass ich bei der Themensammlung mache, mir auch Wichtigkeiten. Und dort schreiben fast alle Eltern, meinem oder unserem Kind soll es gut gehen. Und jedes Mal, wenn es eskaliert, sage ich, Moment mal, denken Sie, Ihrem Kind kann es gut gehen, wenn Sie dermaßen destruktiv miteinander umgehen als Eltern. Und dann geht es 20 Jahre runter und ich bin wieder auf der Ebene, wo ich mit den Leuten neue Formen von Kommunikation lernen. Aber eben, Kommunikation ist auch, wenn es im Umgang mit Sterben oder Trauer ist, etwas vom Zentralen, weil da haben die Leute wirklich falsche Vorstellungen, dass sie eben ganz viel müssten sagen oder müssten irgendwie ja, besonders empathisch daherkommen. Und dort will ich die Leute immer aufmerksam machen, das Einfachste ist das Beste. Ich habe unendlich viele Menschen gehabt, die sind in meine Praxis hineingestürmt und haben gesagt, Herr Baumann, ich will mich trennen. Und dann haben sie erwartet, dass ich jetzt ablöse, wie schlimm das ihr Partner ist. Dann stelle ich eine wichtige Frage, von was wollen sie sich trennen? Und dann sind sie irritiert. Weil sie wollen ja sagen, die ist mühsam oder der ist mühsam. Ja. Und dann fangen sie an zu erzählen von Umständen, wo sie sich trennen wollen, also wo schlimm sind. Und ich kann bei allem sagen, trennen sie sich doch von diesen Umständen, das ist ja schlimm. Und am Schluss kommt die zweite irritierende Frage, wenn sie sich von all dem Schrott, von dem ätzenden Zeug, oder wie man das nennen könnte, trennen, müssen sie sich von ihm oder ihren Rücken, von dem Mensch trennen. Und dann der Großteil der Leute irritiert so, nein, eigentlich nicht. Ich habe ihn nicht mal gern gehabt, ich habe ihn nicht mehr gern. Und dann sage ich, ja, okay, wenn ihr euch noch Zeit schenkt, um mal zu schauen, ob ihr euch von den Umständen, die so belastend sind, könnt trennen. Aber ich sage das ja nur, um zu sagen, die einfachsten Fragen sind die besten. In der Begleitung von jemandem, der einen Verlust erlebt hat, finde ich eben nochmal auch die einfachsten Fragen. Wie geht es dir? Brauchst du etwas? Ruhig sein und hören. Und hören, wie du gesagt hast. Dann hören. Und nicht, wenn er zwei Sätze gesagt hat, irgendwie, ja, ich habe das auch schon erlebt oder so, also wieder zu mir gehen. Sondern wirklich einfach offen so haben, bis der Mensch erzählt hat, was er braucht. Und das ist nicht immer einfach, in der Trauer zu sagen, was man braucht. Und dann musst du den Raum geben. Und es ist nicht peinlich, wenn es mal ruhig ist. Überhaupt nicht.
Muss man auch aushalten können.
Absolut. Du hast ja die Uhr mitgebracht. Das würde mich wundern, was die für eine Rolle spielt. Und gleichzeitig sagst du ja auch, so ein Prozess braucht einfach Zeit.
Absolut.
Jetzt in der Mediation, aber auch der andere Prozess, den du beschrieben hast, ist eigentlich 13 Tage sind lang, wenn man sich denn das unendlich wirklich lang überlegt. Aber die Zeit braucht es.
Die Uhr ist habe ich vor 50 Jahren gekauft. Und zwar wirklich, wo ich in der Pflege geschafft habe. Also ich finde eine wunderschöne Taschenuhr mit einem Sekundenzeiger und den brauchst du, dass du den Puls kannst abnehmen. Und es ist interessant, heute hast du ja einen Abnehmer elektronisch und musst das sogar nicht mehr machen, aber du musst das den Menschen nicht anlangen, leider.
Ja.
Und die war immer da gewesen, weil du hast immer wieder müssen Puls messen. Und das finde ich noch interessant. Wir haben schon vorher darüber geredet, dass Zeit etwas unglaublich Relatives ist. Zeit gibt aber auch eine Struktur, weil ich hätte gar nicht mehr müssen eine Uhr haben, um den Puls zu messen. Ich war so erfahren gewesen, was ein Puls bedeutet. Und trotzdem habe ich die Uhr natürlich immer wieder gezückt, weil es ist eine Struktur, die mir ein bisschen Halt gibt, wo aber den Leuten auch sagt, er tut ganz genau messen und schaut genau her. Oder wenn ich auf eine Freihändlung komme und sage, ah, der Puls ist gut oder nicht so. Das ist das eine. Das andere ist, das war ein Medium gewesen. Die Uhr hat so viel Gesprächsstoff gegeben, dass die Leute dann gesagt haben, oh, das ist aber eine schöne Uhr oder was auch immer. Und ich habe gerade können, auch Kontakte über das und habe nebendran aber den Mensch berührt. Und das ist für mich so etwas Wichtiges. Oder? Darum, die Uhr hat für mich eine schöne Bedeutung. Nochmal, sie steht seit 10, 20 Jahren. Ich habe sie zwischen den mal revidieren lassen, weil sie so lange rumgestanden ist. Steht sie einfach bei mir beim Pult. Sie läuft nicht. Mhm. Aber sie erinnert mich, dass es verschiedene Zeiten gibt. Also es gibt eine Zeit von der Geburt, die können wir nicht so beeinflussen. Es gibt eine Zeit vom Leben, das können wir sehr beeinflussen und hat sehr viel mit der Frage zu tun vom Bewusstsein, wie wir das Leben wahrnehmen. Und dann gibt es die Zeit vom Sterben. Und auch die können wir gestalten. Es braucht Zeit auch, dass Menschen können ankommen in einer neuen Qualität. Das ist halt so komplett anders, wie wenn in der Mediation, wenn Personen zu zwei Anwälten rennen und die machen zack, 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 zack und möglichst eskalierend, leider, oftmals. Mhm. Und in der Mediation gibt man wirklich viel Zeit. Und die Idee ist über Kommunikationsregeln, dass die Menschen wieder in Kontakt kommen miteinander. Also speziell, wenn Kinder rum sind und eine lange Perspektive vor ihnen liegt, sie dreijährige Kinder haben, dass dort einfach wirklich eine neue Qualität von Kommunikation kann entstehen, zugunsten der Kinder, aber auch zugunsten der Eltern natürlich. Und das macht man nicht zack, zack, zack.
Die grossen Fragen vom Leben brauchen Zeit, erfahrungsgemäß.
Genau.
Aber ich freue mich sehr, danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Sehr gerne gesehen.
Andreas, im Sinn von auch dir die Zeit genommen hast, über diese Fragen mit uns zu reden. Und ich glaube, es hat ganz viele Gedanken anstößt.
Wunderbar, danke.
Zeit und Geist heute mit dem Andreas Baumann. Schön, sind ihr dabei gewesen.